Hallo und herzlich willkommen im Glücklich Schwanger Podcast. Mein Name ist Dr. Johanna Heinrich. Ich bin Frauenärztin mit Spezialisierung in der Geburtshilfe und helfe dir dabei, dass du eine gesunde, sichere und glückliche Schwangerschaft erlebst. In diesem Podcast erhältst du alle wichtigen Informationen, wie du endlich leichter und stressfreier schwanger wirst und darüber hinaus, was du in deiner Schwangerschaft beachten solltest, damit du und dein Baby rundum gut versorgt seid. Sollten also die Themen Kinderwunsch und Schwangerschaft besonders spannend und wichtig für dich sein, dann höre hier jede Woche in eine neue, interessante Folge rein und melde dich gerne für ein persönliches Kennenlernen auf www.johannaheinrich.de an. Ich freue mich auf dich. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast-Interview mit Barbara von Leffern. Barbara ist Diplompsychologin und Expertin in Stressbewältigung. In der heutigen Folge erfährst du, was den unerfüllten Kinderwunsch so stressig macht, wie er die Paardynamik zum Negativen verändern kann und was du tun kannst, um deinen Stresslevel zu senken und so deine Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. Viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Barbara von Leffern. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Podcast-Interviewpartner bist. Und in dem heutigen Podcast wird es um das Thema Kinderwunsch gehen und vor allem die psychische Seite des Kinderwunsches. Was macht der Kinderwunsch mit uns? Wo belastet er uns? Und vor allem, was können wir vielleicht auch aktiv machen, damit wir mit den Herausforderungen und Belastungen, das, was eben den Kinderwunsch manchmal begleitet, besser umgehen können. Von daher herzlich willkommen, Barbara. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Dankeschön für die Einladung, dass ich hier überhaupt sprechen darf. Das ist toll.
Barbara, möchtest du vielleicht zuallererst einmal dich vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Das mache ich gerne. Ich bin Diplompsychologin, ich habe eine systemische Therapieausbildung. Ich bin aber eigentlich hauptsächlich so im beruflichen Kontext mit Führungstrainings, Kommunikationstrainings, immer da, wo es Konflikte gibt. Und Stress, Burnout, das sind so meine Themen. Und mit dem Fokus auf Stress und Burnout natürlich auch Resilienz ist ein großes Thema für mich. Und warum spreche ich heute hier, warum hast du mich gerade eingeladen, wo ich jetzt ja doch gerade groß behaupte, ich komme aus dem beruflichen Kontext. Es ist so, mein Mann ist Gynäkologe, ist Chefarzt seit vielen Jahren, hat sich mit dem Thema Kinderwunsch natürlich immer beschäftigt und mich damit angesteckt. Insofern war Thema Kinderwunsch war auch irgendwie immer auch mein Thema von psychologischer Seite her. Ich habe keine Ahnung von Hormonen, habe keine Ahnung davon, wie man irgendwie chirurgisch was verbessern kann, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht so klappt. Aber mein Thema ist, wie kann man die Frauen unterstützen und die Männer unterstützen bei Kinderwunschthemen.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, an dem viele jetzt mit Interesse aufhorchen. Du hast eben gerade den Begriff der Resilienz genannt. Was genau versteht man unter diesem Begriff?
Ja, Resilienz ist eigentlich sozusagen eine Widerstandsfähigkeit. Wird auch im betrieblichen Kontext, wenn irgendwelche Stoffe sich auseinanderdehnen und wieder in ihre Ursprungsform zurückspringen, ist es auch resilientes Verhalten. Auf den Menschen bezogen ist Resilienz etwas, wo wir in schwierigen Situationen, in schwierigen Herausforderungen, in schlimmen Dingen, die wir erleben, gibt es Menschen, die das besser bewältigen und Menschen, die das weniger gut bewältigen. Und wir nennen die, die das besser bewältigen, resiliente Menschen. Die haben dann resilientes Verhalten, resiliente Denkmuster. Und zum Glück kann man das auch lernen. Also Resilienz kann man lernen. Und das ist ganz wichtig für schwierige Phasen im Leben. Mhm.
Vielleicht kommen wir auch später nochmal genauer drauf zurück, wie man denn Resilienz erlernen kann. Vorab jetzt nochmal einmal, wie viele Paare mit unerfülltem Kinderwunsch gibt es denn so rein statistisch?
Wenn man sich die Zahlen anguckt, Deutschland, Österreich, Schweiz, sind die Zahlen ziemlich ähnlich. Und es sind 10% aller Paare im Alter so zwischen 20 und 50, manchmal auch 59, es ist verschieden, wie das so gemessen wird. Also wirklich die im reproduktiven Alter sind, bei den Männern geht das ja ein bisschen länger, haben unerfüllten Kinderwunsch. Und 10% ist schon, jedes zehnte Paar, also 10% ist schon eine ganze Menge. Und dieser Prozentsatz von Menschen, die wirklich Kinder wollen, da gibt es eine, Bundesministerium wurde sowas mal aufgelegt und die haben Untersuchungen und Studien gemacht, und zwar 2013 und 2020. Und die Zahlen unterscheiden sich deutlich. Also in diesen 7 Jahren ist es von 25% auf 32% gestiegen in der Altersgruppe 20 bis, ich glaube, knapp 50 oder so.
Also ein Thema, was immer relevanter wird in unserer Gesellschaft. Ja. Ne? Woher kommt denn der Leidensdruck beim unerfüllten Kinderwunsch? Was macht ihn vor allem aus? Was beschäftigt die Paare?
Viele Dinge. Es sind unterschiedliche Dinge, viele Dinge. Also meistens geht das damit los, dass sie erstmal so viele junge Paare einfach der Meinung sind, ja, jetzt werden wir schwanger. Die haben so einen Plan. Und dann ist das irgendwie planbar alles. Bisher war das Leben planbar. Und dann funktioniert was nicht. Mhm. Und dann geht's mal los, was stimmt mit mir nicht, was ist mit mir los? Und also es kommen so Selbstzweifel auf. Je mehr Monate vergehen, in denen man pro Monat dann wieder nur Enttäuschung erlebt, weil die Monatsblutung doch wieder kommt, umso mehr ist es Wiederholung von Frust. Und der Körper funktioniert nicht so, wie wir uns das erwarten. Mhm. Also was ist mit mir los? Bin ich irgendwie defekt? Stimmt was nicht mit mir? Das ist schon etwas, das löst Ängste aus, Unsicherheiten, manchmal auch Scham, sodass darüber gar nicht gern gesprochen wird. Je häufiger das halt auftritt, umso mehr hat das dann auch Einfluss auf das Zusammenleben des Paares. Also wenn der Kinderwunsch mächtig wird und nicht eintritt, dann hat das auch Einfluss auf das Sexleben. Mhm. Also der Sex wird dann halt irgendwann überhaupt nicht mehr so schön, spontan, Liebe am Leben, Liebe an der Freude, sich genießen, sondern das wird es etwas, das hat einen Sinn und einen Zweck. Mhm. Und da geht dann oft die Lust verloren. Mhm. Und das ist natürlich auch was Belastendes. Eigentlich soll man dann, aber dann hat man keine Lust. Dieser Lebensplan muss überdacht werden. Da ist vielleicht irgendwie, war Haus bauen, vielleicht ist auch schon Haus gebaut worden, vielleicht ist eine größere Wohnung gemietet worden, weil da ist jetzt ein Kinderzimmer, das ist schon alles geplant und vorbereitet worden. Und dann passt das nicht. Das macht Stress. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Stress. Es kommt aus der Umgebung, es kommt aus der Familie. Aber im gewissen Alter wird dann gefragt, na, wollt ihr nicht auch mal Kinder haben? Großeltern hätten dann, also Eltern wären dann gerne Großeltern und fragen auch mal nach. Und insgesamt kommt dann so ein Dings, wenn alle rundherum vielleicht Kinder haben und es hat schnell geklappt, der Nicht-Normalität, nicht der Norm entsprechen. Mhm. Wobei das zum Glück bei uns ja langsam etwas besser wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also heute in Deutschland, in Österreich sind viele Normen gültig und wir können sehr verschiedene Lebensmodelle haben. Ich habe das mal ganz drastisch erlebt bei einem Vortrag, den ich auch genau zu dem Thema Stress, Kinderwunsch in Bulgarien gehalten habe. In Roma-Familien ist das ein Wahnsinnsthema. Mhm. Ich habe da bei einer IVF-Klinik einen Vortrag gehalten, da waren sehr viele Roma-Familien, die geben ihr ganzes Geld aus, die ganze Familie, dass es unbedingt klappt. Und diese armen Frauen, da saß immer eine Corona von Menschen drumherum, die alle ihr Geld da reingesteckt haben, damit die schwanger wird. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie die gelitten haben. Mhm. Also zum Glück sind wir mittlerweile ein bisschen anders drauf. Mhm. Und ich rate auch nur allen Menschen, die irgendwie mit Freunde haben, Kinder haben, die nicht schwanger werden, lassen Sie sie in Ruhe. Mhm. Also, ja. Es ist alles normal und es ist alles möglich im Leben.
Ja.
Eins ist natürlich auch noch, ist dieses Thema, psychologische Thema, Fokus der Aufmerksamkeit. Mhm. Also Dinge, auf die man die Aufmerksamkeit lenkt, die sind natürlich immer, die sieht man. Hast du schon mal, ob du mal ein neues Auto gekauft hast oder irgendwas anderes Neues und dann sieht man plötzlich genau, die Automarke fährt überall, steht auf jedem Parkplatz. Und Menschen mit Kinderwunsch sehen natürlich jeden Kinderwagen, jede schwangere Frau, überall sind Kinder. Und auch das macht Leidensdruck, weil man plötzlich irgendwie das so extrem wahrnimmt. Und man kann sich dessen gar nicht erwehren, das ist einfach so.
Und das ist auch wie so eine Spirale, ne? Zunächst erst so dieses, warum klappt es bei uns nicht, warum geht es nicht so schnell, dieses, was ich dann, was du schon beschrieben hast, so dieses mit jeder Periode, die um jeden Monat neu dann über einen hereinbricht, muss man ja schon fast sagen, wird dann immer diese Versagerkurve größer aufgebaut und der Druck nimmt immer mehr zu, die Anspannung des Paares nimmt immer mehr zu, dadurch ist natürlich auch die Lust wird immer weniger. Und was du schon gerade sagtest, nur dieser Druck von außen, von der Familie, von Freunden, sodass eigentlich diese initiale, naja, vielleicht dauert es einfach bei uns ein paar Zyklen länger, auf einmal zu einem Riesenthema wird und dadurch einfach der Druck immer und immer mehr
genau,
zunimmt.
Genau.
Ne?
Auch das nochmal, es ist vollkommen normal, nicht sofort schwanger zu werden. Mhm. Pro Zyklus, du bist die Expertin da als Ärztin, ich bin ja nur die Psychologin, kannst mich gerne berichtigen, aber ich meine, es ist pro Zyklus bei jungen Menschen sogar irgendwie nur 25-30%, also ab 30 Jahren wird das doch schon deutlich weniger, dass man überhaupt eine Schwangerschaft erreicht. Also kann man sich ja schon mal vorstellen, dass es gern mal auch mal 6 Monate dauern kann. Mhm. Also dass das auch irgendwie normal ist. Und wenn man aber schon nach 3-4 Monaten unruhig wird und Stress aufbaut, dann ist das Thema Stress ein großes Thema, weil Stress beeinflusst einerseits unseren Hormonhaushalt, Stress beeinflusst die Oozytenqualität,
also die Eizellenqualität.
Genau. Stress sorgt dafür, dass wir auch unter Stress, kennt jeder von sich vielleicht aus beruflichen Dings, dass wir auch ganz gerne mal Stress abbauen mit relativ ungesunden Coping-Strategien, also Verhaltensstrategien. Also das Glas Wein mehr, als sollte der ein oder andere, wenn er zu viel Stress hat, isst mehr, als er sollte. Es wird geraucht, um sich zu entspannen. Übergewicht, ungesunde Ernährung, Alkohol, Rauchen, alles Dinge, die wiederum negativ auf Schwangerschafts-Outcome wirken. Da kann sich eine sehr negative Spirale aufbauen und deswegen auch einfach Zeit lassen, Ruhe lassen. Es darf auch ein Jahr dauern. Du bist ja wieder die Expertin. Ich würde sagen, wenn es ein Jahr gedauert hatte, sollte man dann aber mal zum Arzt gehen.
Genau. Letztendlich muss man schon sagen, wenn man den Zyklus natürlich parametert und optimiert sozusagen und zu den Zeitpunkten Geschlechtsverkehr hat, wo der Eisprung ist, dann ist die Rate sicherlich auch bei einem jungen, gesunden Paar ein bisschen höher. Trotzdem gebe ich dir absolut recht, man ist ja gerade am Anfang überhaupt nicht so getimed, dass man jetzt ausgerechnet an den wenigen Tagen, wo man fruchtbar ist, dann auch definitiv Geschlechtsverkehr hat. Deswegen, du hast völlig recht.
Das Timing kommt erst später.
Richtig.
Dann ist aber der Stress schon
da. Dann ist der Stress schon da und dann sind auch gegebenenfalls schon, was du gesagt hast, an Coping-Mechanismen schon vielleicht Verhaltensmaßnahmen entwickelt worden, um den Stress abzubauen, der dann wiederum negativ auf den Kinder oder Erfüllung des Kinderwunsches wirkt.
Ja.
Absolut.
Ja, genau.
Was ist denn dein Eindruck, was der unerfüllte Kinderwunsch mit den betroffenen Paaren macht?
In der Beziehung selbst ist es so, dass die Paare natürlich erstmal anfangen, sich ein bisschen zu beäugen. Liegt es an dir, liegt es an mir? Reagieren da Menschen, Frauen und Männer unterschiedlich? Ja. Also die Frauen suchen erstmal die Schuld bei sich. Die Männer suchen sie auch bei den Frauen. So. Die Frauen fangen dann an, sich Gedanken zu machen und fangen an, wirklich, die sind eher dann dabei, auch ihr Verhalten zu ändern. Also sowas wie eben Ernährungsumstellung und solche Dinge zu machen. Und eben sowas, wie du gerade gesagt hast, mit getimten Sex. Die haben dann die App auf dem Handy, die haben das im Griff, die haben das. Das kann für die Männer oft ein bisschen zu viel werden. Männer haben auch erstmal da so die Idee, das sind die Frauen. Auch für sich, weil sie werden ja schwanger. Also sie haben ja dann auch sozusagen die sichtbare Schwangerschaft. Also das macht was, dass also eigentlich alle erstmal da drauf gucken. Männer haben auch, weiß man aus Untersuchungen, einfach so viele Männer, nicht alle, aber viele Männer haben einfach so irgendwie so dieses Wissen, ja, Männer sind immer fruchtbar. Man weiß, bei Frauen nimmt die Fruchtbarkeit ab, je älter sie werden. Ab 35 geht es schon ganz rapide runter. Männer haben irgendwie so dieses Selbstverständnis, immer fruchtbar zu sein. Und deswegen ist da irgendwie so eine andere Dynamik drin. Und es sind dann meistens erst die Frauen, die dann mal zum Frauenarzt gehen und das abklären lassen. Ist auch klar, Frauenarzt ist irgendwie normaler für eine Frau. Mhm. Die meisten jungen Männer waren nie beim Urologen. Das ist etwas, erst was die älteren Männer dann mal machen, zum Urologen zu gehen, um die Prostata mal zu überprüfen zu lassen. Aber für die ist dieser Angang, zum Urologen oder zum Andrologen zu gehen und das vielleicht auch mal angucken zu lassen, was es vielleicht sein könnte mit ihren Spermien, ist nicht besonders hoch, diese denkst du. Und dann kann es natürlich auch ihm zwischen den Paaren da einfach auch zu Schuldzuweisungen, würde ich es nicht nennen, aber zu Spannungen kommen. Mhm. Wer sollte was tun? Wie sollte man umgehen? Die Frau hätte jetzt gern, dass der Mann weniger Alkohol trinkt, mit dem Rauchen aufhört. Dem ist schon klar, dass das nicht so besonders förderlich ist, aber die meisten Männer denken eher, es ist jetzt nur, ach, dann sind meine Spermien ein bisschen weniger schnell, aber klappt schon alles. Und so ein Bewusstsein, ich habe ja vorhin auch gesagt, es geht ja bis zum Alter von 50, weil da wurden auch Männer gefragt, die dann ja auch noch schwanger werden, dass es durchaus ab einem gewissen Alter bei Männern auch eine Reduktion der Fertilität, also der Fruchtbarkeit gibt, ist vielen überhaupt nicht klar. Das ist so ab 45 durchaus, also etwas später als bei den Frauen, aber bei den Männern auch losgeht. Mhm. Und auch, dass bei den Männern auch, ähnlich wie bei Frauen, wo man es ja auch weiß, ab höherem Alter gibt es Fehlbildungen bei den Kindern, bei Frauen, auch Männer durchaus da in den zukünftigen Kindern auslösen. Also da wird Schwangerschaften, die Kinder sind oft häufiger small for date, also sehr klein, kann bei den Frauen, und auch wenn ein älterer Mann eine junge Frau hat, also die auch nur 25 ist, kann es bei den Frauen auch Präeklampsie, also Schwangerschaftsschwierigkeiten auslösen. Kinder können dann später auch krank sein, also vermehrt krank sein. Auch, also, aber dieses Bewusstsein ist bei Männern überhaupt nicht da, obwohl es gesellschaftlich bei den Frauen irgendwie mittlerweile vieles bewusst ist, ist das noch gar nicht bei den Männern da.
Ich finde auch, die Männer die verbinden halt auch mit ihrem Sperma einen Teil ihres Selbstwertgefühls. Ne? Also das ist auch nochmal was anderes. Eine Frau ist viel eher, was du schon sagtest, bereit zum Frauenarzt zu gehen, auch zu bereit zu erkennen, okay, offensichtlich ist bei mir jetzt nicht alles hier perfekt, ich werde ja nicht schwanger, also bin ich auch bereit, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Dass ein Mann gerne sein Sperma untersuchen lässt, ist mir bisher noch nicht so richtig begegnet. Die meisten haben dann irgendwie Sorge, einen Teil ihrer Männlichkeit zu verlieren. Also auch das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt, wie Frauen und Männer unterschiedlich umgehen, weil Männer dann doch häufiger sagen, ach, bei mir ist sowieso alles super und was soll ich denn da jetzt untersuchen mit der Angst, die dahinter verborgen ist? Was ist, wenn mein Sperma nicht in Ordnung ist? Bin ich deswegen dann weniger männlich? Ja, ne? Ja.
Wobei ich glaube, so diese Ängste haben beide. Also auch für die Frauen ist Fruchtbarkeit und ein Kind bekommen können eben auch was Essentielles eigentlich. Ja. Und wenn es nicht klappt, ist das für die, nur die haben dann eine andere Strategie, damit umzugehen. Also die trinken dann Tee und besorgen sich das und machen das. Und die sind also viel mehr so in diesem aktiven was verändern. Und die Männer ziehen sich wirklich, genau wie du sagst, eher zurück und lassen das nicht an sich ran, weil sie Angst haben, tatsächlich vielleicht, da könnte was rauskommen, was meine Männlichkeit jetzt verkleinert, verringert. Und auch, eben auch genau dieses. Die Frau wird zu aktiv und rödelt und macht und tut und der Mann zieht nicht mit. Das ist, glaube ich, manchmal auch ein großes Problem zwischen den Paaren. Ja. Der Mann fühlt sich unter Druck gesetzt und die Frau fühlt sich hilflos, weil der tut nichts und ändert nichts. Und dann wird es schwierig.
Gibt es auch neue Spannungen. Ja. Jetzt hast du ja vorhin schon den Begriff Resilienz genannt und hast gesagt, dass du auch Expertin da drin bist, Stress abzubauen. Was können denn Paare tun oder was kann helfen, den Leidensdruck abzubauen?
Tatsächlich sind wir dabei wieder bei Stress und Resilienz. Natürlich hilft bei Stress Entspannungstechniken. Entspannungstechniken helfen, aber tatsächlich helfen auch Entspannungstechniken, und zwar jetzt eingebettet in ein großes Setting, und ich erzähle gleich von Studien, die Schwangerschaftsrate zu erhöhen. Jetzt nicht extrem und nicht jetzt, man darf sich davon jetzt nicht irgendwie Wunder erwarten, aber es gibt durchaus Studien, die zeigt, wie denken wir über etwas, wie bewerten wir etwas, an dem wird gearbeitet. Dann wird an unserem Verhalten gearbeitet, also Verhaltenstherapien so ungefähr, sind nicht wirklich Therapien, sind einfach Programme, die da gemacht werden, Und dazu gehört immer Stressreduktion durch Entspannungstechniken. Mhm. Und da werden unterschiedliche Entspannungstechniken von Atemtechniken bis zu Yoga bis zu sonst was. In dieser Kombination hat sich wirklich gezeigt, dass das hilfreich ist. Und das hat man untersucht bei Frauen mit IVF, also mit In-vitro-Fertilisation. Da konnte man das jetzt relativ gut messen dran, dass die also dann, wenn die solche Trainings mitgemacht haben, dass sie eine erhöhte IVF-Rate hatten, eine bessere IVF-Rate. Gleichzeitig wurde je nach Studie, das war so eine Übersichtsarbeit, viele Studien, ich glaube 39 waren damit integriert, man hat dann auch den Stresslevel gemessen, indem man Stressmarker im Speichel, haben das verifiziert, andere haben das über Cortison im Haar verifiziert. Und dann sozusagen, wer hat mehr Stress, wer hat weniger Stress, wie hat sich der Stress reduziert und das mit der IVF-Rate. Und da zeigt sich, es gibt durchaus Zusammenhänge. Mhm.
Jetzt hast du gesagt, es gibt so Atemtechniken, es gibt Yoga-Übungen, die eben helfen, den Stress abzubauen. Mhm. Ich glaube, da kann auch wahrscheinlich jeder persönlich bei sich selbst schauen, was hilft mir, um mich zu entspannen. Wahrscheinlich auch sowas, selbst sowas Banales wie, ich nehme mir bewusst abends Zeit für mich und nehme einen Bad. Kann vielleicht auch dort schon helfen, um Stress abzubauen. Helfen dann auch so bewusst Entspannungsmeditationen und Affirmationen bei der Erfüllung des Kinderwunsches?
Also, ich würde mal sagen, direkt bei der Erfüllung des Kinderwunsches, da muss man ein bisschen aufpassen, wo ist Henne und wo ist Ei. All diese Techniken können helfen, sich zu entspannen. Und wir wissen eben, Stressreduktion, unsere Stresshormone machen auch was mit unserem Körper. Wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir uns mit dem nicht selber unter Druck setzen. Mhm. Also wenn wir anfangen, uns Stress zu machen, weil wir uns entstressen wollen, wird es ganz schwierig. Und deswegen glaube ich, nur diese Techniken allein, also ich würde jedem raten, da tatsächlich in so psychosoziale Beratungen oder vielleicht auch zu Selbsthilfegruppen zu gehen, weil auch, was sich in diesen Untersuchungen gezeigt hat, Kognition, Verhaltensänderung, Entspannungstechniken, dieses zu lernen, damit umzugehen, funktioniert noch am besten, wenn das nicht im Einzelsetting ist, sondern wenn es in der Gruppentherapie gemacht wird. Und mein ganz banalen, jetzt nicht wissenschaftliche Erklärung dafür ist, tatsächlich im Gruppensetting hat man einfach nochmal soziale Anerkennung. Man hat andere Menschen, die das auch erleben. Man kann sich austauschen. Mhm. Man fühlt sich nicht mehr so allein. Ja. Man ist nicht mehr der Einzige, dem das passiert. Also es ist so eine emotionale, soziale Unterstützung. Während man ja draußen oft erlebt, ab einem gewissen Alter, ist man rundherum irgendwie mit Eltern sein konfrontiert und da ist man dann mit Menschen, mit denen man sich mal austauschen kann. Und ich glaube, das hilft auch dann schon wieder, Dinge neu zu bewerten, neu denken zu können, neu drangehen zu können. Ich mache mir oft Sorgen, wenn gerade so aus Familie und aus Freunden der definitiv gut gemeinte Ratschlag kommt. Jetzt entspann dich mal und denk mal positiv und lass doch mal 5 gerade sein. Und dann merke ich, ich kann mich nicht entspannen und positiv denken kann ich auch nicht. Und wieso kann ich das nicht? Ich kann nicht schwanger werden und nicht mal positiv denken kann ich. Also da fange ich dann an, schon wieder an mir selber irgendwie alles schlecht zu finden. Und das setzt mich schon wieder unter Stress. Also Vorsicht damit. Also ein gesundes Maß und gerne in Kombination eben nicht nur Entspannung allein, sondern in Kombination mit wirklich auch Austausch mit anderen und am besten wirklich psychosozialer Austausch, am besten jemand, der dann auch ein bisschen professionell damit hilft. Ja. Vom Bundesministerium gibt es ein Informationsportal-kinderwunsch.de. Weiß nicht, ob du das dann irgendwo angeben kannst. Auch da findet man unheimlich viele Informationen und natürlich auch solche psychosoziale Beratung. Wo sind Selbsthilfegruppen? Wo kann man sich austauschen?
Mhm. Ja, werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Sehr gut. Gibt es etwas, was du abschließend gerne den Zuhörerinnen, die eben jetzt unter unerfüllten Kinderwunsch leiden, abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
Wenn sie schon dran leiden, tatsächlich gehen sie zum Arzt. Also auch das zeigen die Statistiken, dass ganz, ganz viele, die drunter leiden, aber nicht zum Arzt gehen. Mhm. Also sich tatsächlich nicht die professionelle Unterstützung holen. Mhm. Sollten Sie, was ich nicht hoffe, dass Ihnen passiert, sollten Sie bei einem Arzt landen, der der alten Schule ist oder einer Ärztin der alten Schule, die also da sehr unsensibel ist und sagt, der Sie in Ihrem Alter vielleicht oder solche oder andersweitig irgendwie solche Sprüche, wechseln Sie den Arzt. Es gibt ganz viele tolle Ärzte, die sehr sensibel sind und die mit dem Thema umgehen können. Lassen Sie sich da nicht entmutigen. Sollten Sie noch nicht so leiden, sondern sollten Sie das jetzt hören, einfach weil aus Interesse und noch gar nicht so, sollten Sie noch am Anfang stehen, machen Sie sich nicht selber Stress. Es kann dauern. Es ist völlig okay, wenn Sie nach 6 Monaten, nach 8 Monaten auch noch nicht schwanger sind. Deswegen ist bei Ihnen noch nicht alles nicht in Ordnung. Und auch wenn Sie zum Arzt gehen, wird nur bei 30-40%, übrigens sind die Prozentsätze, kannst mich du auch gerne wieder berichtigen, was eigentlich bei Mann und Frau, dass sie die Ursache sind, ist relativ gleich hoch. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass immer die Frau schuld ist.
Nein,
das sind so bei 30-40% findet man irgendwie
ein, es gibt nur 30% Frau, 30% Mann und 30%
Kombination aus den beiden.
Genau, so sagt man es ungefähr. Ja, oder dann halt genau, 33, aber jeweils ein Drittel.
Genau, so ist es. Aber es gibt auch, bei vielen wird es nicht gefunden, was es ist. Mhm. Auch manchmal haben die das aufgegeben, haben sich andere Dinge, haben sich einen anderen neuen Lebenssinn gesucht, weil es ist auch wirklich schwierig, so der Lebensplan, der Lebenssinn. Und dann kommt doch ein Kind. Oder auch nicht. Aber wichtig ist, dass man erstmal den Lebenssinn irgendwie wieder für sich findet und sich da nicht, also dass, wenn es nur noch der einzige Lebenssinn wird und es nur noch Sex nach Uhrzeit wird und nur noch du darfst jetzt das nicht essen und hast du schon wieder geraucht oder so. Also all diese Reglementierungen machen das Leben irgendwann nicht mehr lebenswert und machen es auch schwierig mit der Partnerschaft. Mhm. Und Sie da draußen, die vielleicht jetzt zuhören, ich denke, wenn Sie mit Ihrem Partner ein Kind wollen, dann lieben Sie Ihren Partner. Und dann können Sie auch mit dem Partner zusammen auch die Liebe weitertragen, auch wenn es mal nicht klappt mit dem Kind. Mhm. Also so ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Mhm. Und wenn man denn möchte, sich dann aber auch informieren und zum Arzt gehen.
Ja, das ist sehr, sehr schön zusammengefasst. Vielen, vielen lieben Dank, Barbara, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du hier dein Wissen und deine Expertise geteilt hast. Ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich und wertvoll für viele Zuhörerinnen. Also an dieser Stelle herzlichen Dank und dir wünschen wir alles, alles Gute. Das war die Folge mit Diplompsychologin Barbara von Leffer. Ich denke, es ist deutlich geworden, wie wichtig auch die psychische Komponente ist, wenn es um die Erfüllung deines Kinderwunsches geht. Deshalb arbeiten wir bei Glücklich Schwanger zur Erfüllung deines Kinderwunsches nicht nur an medizinischen Aspekten, sondern schauen auch ganz gezielt und vor allem auch ganz individuell, was du bei dir verändern darfst, damit du endlich dein Baby in deinen Armen halten kannst. Wenn das interessant für dich klingt, dann melde dich gerne für ein persönliches Kennenlernen mit mir auf www.johannaheinrich.de an. Du bekommst eine ganz klare und einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deinen Kinderwunsch erfolgreich erfüllst. Ich freue mich auf dich. Deine Johanna.